für sein Haus. Wir haben gestern haben wir ein Benefizkonzert gehabt, wo wir als Gedanke hatten, Geld zu sammeln für diese Räumlichkeiten und für den Umbau von dieses Haus, das wir hier am Bauen sind. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für das, was du tust. Ich bitte in Jesu Namen, oh Gott, oh Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst heute Morgen. Ich bitte in Jesu Namen, oh Gott, oh Herr, führe und lenke uns weiter, oh Herr, in das, was hier am Werden ist. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Genau, so heute ist das Thema Herz für uns, unser Herz für sein Haus. Und ich möchte darüber sprechen, wo Gott wohnen möchte. In der Bibel, in Hesekiel 48, Vers 35, da steht diese Bibelstelle und der Name der Stadt, Jerusalem war das, heißt von nun an, hier ist der Herr oder der Herr ist da. Und die Gedanke von dieser Bibelstelle ist, dass Gott quasi den Namen von Jerusalem umändert oder umbenannt und dass es quasi, dass der Name wird Yahweh Shammah oder der Herr ist hier. Und das Zeichen von diesem Namen ist, da ist Gott. So in dieses Haus, in diese Stadt ist da, wo Gott wohnt. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde ein geistliches Haus bauen, dass wir Menschen sind, die den Weg in Gottes Gegenwart kennen. Die da, wo wir sind, soll Gott sein. Ich habe eine Frage. Kann das Fenster, wie heißt das, zugemacht werden? Danke. Genau, es ist wichtig, dass Gottes Nähe, dass Gottes Gegenwart wirklich in unserer Mitte ist. In 2. Mose 25, Vers 8, das ist eine meiner Lieblingsbibelstelle, weil wir Gottes Herz da spüren in dieser Bibelstelle. Und da steht, und sie sollen mir ein Haus oder ein Heiligtum bauen oder machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. In dieser Bibelstelle können wir ein bisschen den Herzschlag Gottes spüren. Denn es geht Gott nicht um das Haus, es geht Gott, damit er bei uns sein kann, damit er bei uns wohnen kann. Und er sagt hier an dem Volk Israel, er sagt, bitte baut mir ein Heiligtum, bitte baut mir ein Haus, eine Wohnung, damit ich bei euch oder in eurer Mitte wohnen kann. Und das Volk Israel hat quasi dieses Haus gebaut und sie haben ein Heiligtum gemacht. Und in dieses Zelt, die sie gebaut haben, war ein Bereich, was man nennt, das Allerheilige. Und in diesem Bereich kam der Bundeslade. Der Bundeslade war ein Kästchen oder eine goldene Kiste, wo die Tafeln, die Mose bekommen hat, drin waren. Und über diese Box gab es zwei goldene Cherubimen, zwei goldene Engel, die quasi darüber standen, so, das war so gemacht. Und in der Mitte gab es einen Deckel und die Bibel nennt das der Deckel der Versöhnung oder der Thron der Gnade. Und einmal im Jahr kam das Volk zusammen und dann wurde ein Lamm geschlachtet. Und dieses Bild zeigt direkt wieder auf das, was Christus für uns getan hat oder später tun würde. Ein Lamm würde geschlachtet und das Blut würde genommen und würde auf diese Versöhnungsdeckel würde es ausgegossen. Und damit würde die Sünde von das Volk würde für ein Jahr bedeckt. Es war Versöhnung für ein Jahr. Aber das Volk musste das immer wieder tun. Es war nicht, dass es ein für alle Mal passierte. Aber in Christus, als Jesus Christus dann kam und Johannes ihm gesehen hat und Johannes gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Menschheit wegnimmt. Quasi würde das, was in der Bundeslade symbolisch dargestellt würde, würde Realität in Christus. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben. Er ist für unsere Sünde gestorben und sein Blut ist geflossen. Und eigentlich so bildsprachlich ist sein Blut auf der Deckel der Versöhnung Gottes geflossen. Und unsere Schuld ist nicht nur für ein Jahr vergeben worden. Aber wenn wir Jesus Christus aufnehmen und wenn wir ihn in unsere Herzen einladen, werden wir vergeben von unserer Schuld. Ist das nicht großartig? Gott ist gut und seine Güte bleibt. Und in dieses Bild, wenn das Volk quasi, das Volk hatte das einmal im Jahr getan, aber die Priester, die im Haus Gottes gedient haben, die mussten quasi jedes Mal mussten sie hingehen und das Ganze vorbereiten. Da mussten Brote gelegt werden und alle anderen Sachen, die da gemacht werden mussten. Und wenn der Priester quasi in diese Allerheilige ging, da war Gottes Nähe und Gottes Gegenwart sehr stark. Die Bibel sagt sogar, dass in einem Bibelstelle, dass Gott wie ein Lichtglanz, in der Psalme steht das, dass Gott wie ein Lichtglanz quasi über diese Bundeslade erschien. Seine manifeste Gegenwart war da. Für die Israeliten war das ganz klar. Wenn sie über Gottes Nähe oder Gottes manifeste Gegenwart gesprochen haben, haben sie über diese Bundeslade gesprochen. Deswegen haben sie es manchmal, wenn sie in Kampf gegangen sind, haben sie die Bundeslade genommen und haben die Bundeslade mitgenommen, damit Gott, damit die Gegenwart, die Nähe Gottes bei denen ist. Wir wissen, dass Gott überall ist. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. In der Psalmen steht es, dass selbst wenn wir durch das Todestal gehen, so selbst wenn wir durch die Hölle gehen, Gott ist da. Gott ist bei uns. Gott ist überall. Warum wird da hier gesprochen von, dass Gott sich quasi hier in diesem Ort manifestiert hat? Es gibt einen Unterschied zwischen der Gegenwart Gottes, der allgemeine Gegenwart und der manifeste Gegenwart. Denn obwohl Gott überall ist, gibt es Momente, dass Gott sich zeigt, dass Gott sich manifestiert, dass wir die Nähe und die Gegenwart Gottes spüren. Und Gott hat gesagt, bau mir ein Haus, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Und als sie das Haus gebaut haben, dann kam die Herrlichkeit, die Shekinah nennen die Juden das, die Shekinah, die Herrlichkeit Gottes kam und hat sich auf dem Haus und in dem Haus gesetzt. Und die Gegenwart Gottes war so stark, dass sie noch nicht mal stehen konnten. Sie sind auf ihre Angesichte gefallen und konnten nur anbeten. Wenn Gott da ist, wenn Gott im Hause ist und wenn seine manifeste Gegenwart da ist, dann werden wir es merken. Ist Gott hier? Ja, Gott ist hier. Wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist er da. Aber kennt ihr auch diese Gottesdienste oder Zeiten, wo wir Lobpreis machen oder anbeten und dann brauchen wir nicht, dann ist es nicht nur ein, wir wissen, dass Gott hier ist, weil er das in sein Wort gesagt hat, aber wir spüren seine Gegenwart. Wir wissen einfach, Gott ist hier. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen in der Vergangenheit und die gesagt haben, ja, wir kamen dann zum ersten Mal in einem Gottesdienst von der Oase und dann, als wir da saßen, plötzlich musste ich weinen und ich wusste nicht warum. Und es gab nicht etwas Trauriges oder etwas Freudiges, es war einfach, ich wurde so berührt, da war etwas da. Und ich sehne mich nach mehr von der manifesten Gegenwart Gottes. Wir sprechen heute über ein Herz für sein Haus. Und wenn wir über ein Herz für sein Haus sprechen, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, wo wohnt Gott? Wo manifestiert er sich? Wo will er sein? Es gibt in 1. Samuel 4 gibt es eine traurige Geschichte. In 4, Vers 21 bis 22. Und da steht, und sie nannte den Ichabod, um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Es war eine der Frauen von Elis Söhne, die hier schwanger war. Und in dieser Zeit ging Israel durch eine schwere Zeit. Sie wurden von den Philister angegriffen und die Bundeslade, so der Ort, wo Gott sich manifestiert hat, durch einen Lichtglanz, diese Bundeslade wurde geklaut von den Philister. Und während, und so die Söhne Elis wurde auch getötet und in dieser Situation ist diese Frau von einer der Söhne am Gebären. Und sie kriegt einen Sohn. Und sie sagt, ich nenne diesen Sohn Ichabod. Und Ichabod bedeutet ohne Herrlichkeit. Kabod ist das Wort für Gewicht oder für Herrlichkeit oder für Ehre im Hebräischen. Und sie sagt, es ist nicht Herrlichkeit, es ist nicht Ehre, es ist nicht Gegenwart Gottes, nein, es ist Ichabod. Es ist weg, ist die Herrlichkeit Gottes. Weg ist die Ehre Gottes. Denn der Bundeslade, das, was die Herrlichkeit Gottes repräsentiert, ist nicht mehr da. Das Haus ist da, aber das Haus ist ohne Herrlichkeit. Das Haus ist leer. Wisst ihr, wir können als Christen, können wir Gottesdienst feiern und wir können Ritualien tun und wir können vieles machen, aber wir können so weit gehen, dass wir Sachen tun und die Herrlichkeit, da worum es eigentlich geht, ist nicht mehr da. Und das ist traurig. Das ist eine Ichabod-Situation. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Dass wir weitermachen, ohne dass Gottes Herrlichkeit da ist. Wisst ihr, die Israeliten, als der Bundeslade geklaut wurde, dann gab es viele Situationen und letztendlich wurde es wieder zurückgebracht nach Israel. Aber es ging nicht mehr zurück in das Haus, in der Tabernakel Moses. Man hat es im Hause Abinadab gebracht und man hat es dort gelassen. Und so gingen die Ritualien im Tempel oder in der Stiftshütte gingen weiter. Man hat jeden Tag, sind die Priester gekommen, haben ihre Ritualien getan, sie haben das Brot gelegt, sie haben alles gemacht. Aber das Wesentliche, da wo das, was Gott repräsentiert, war nicht mehr da. Wir wollen hier in Castellón wollen wir ein Haus bauen, wo Gott wohnen kann, wo seine Herrlichkeit verweilen kann. Und deswegen wollen wir Gottes Haus so bauen, wie er das haben möchte. Nicht irgendwie, wie wir das haben wollen, aber wie er das haben möchte. Unser Herz für sein Haus soll sein Herz widerspiegeln. Das, was wir haben wollen für sein Haus, das soll auf Gottes Herzen liegen. Ich möchte nicht ein Haus bauen, wo wir sagen, es gibt viel Herrlichkeit. In dem Sinne von, es gibt viel Pracht und Prahl, aber es gibt nicht die Nähe oder die Gegenwart Gottes. Leider gibt es viele Kirchen, die voller Gold und voller Schmuck und voller, die ganz toll sind. So die, das sind Bauwerke, wo du sagst, wow, genauso wie der Tabernakel. Der Tabernakel war, wenn du die Tabernakel gesehen hast, diese Tabernakel Mose, es war mit, so die Pfeile waren mit Gold ummantelt. Da war viel Gold in dem, Kleider, die da drin waren, von Purpur und für viele verschiedene andere ganz tolle Gewebe. Wie heißt es, Stoffen, so ganz, ganz toll. Wenn du da reinkamst, du hast gesagt, wow, das ist volle Herrlichkeit. Aber die Herrlichkeit, worum es eigentlich ging, die Nähe Gottes, die war irgendwie verloren gegangen. Und lass das nicht mit uns passieren. Lass das mit uns als Gemeinde nicht passieren. Wisst ihr, da, wo Gott wohnt, ist manchmal anders, als wir denken. Denn Gott wohnt in Abinadabs Haus und nicht in die Stiftshütte. Das ist einer meiner ersten Punkte. Gott wohnt in Abinadabs Haus und nicht in die Stiftshütte. Ich habe es schon ein bisschen erzählt. Denn in dieser Zeit, es war 25 Jahre, dass die Bundeslade nicht in der Tabernakel oder in die Stiftshütte war, sondern es war in Abinadabs Haus geblieben. In 1. Samuel 7, Vers 1 und 2, da steht, da kamen die Männer von Kiriat Jearim und holten die Bundeslade. Sie brachten sie in das Haus Abinadabs, das oberhalb der Stadt auf einer Anhöhe steht. Seinen Sohn Eliezer weihten sie zum Wächter der Lade. 20 Jahre, so nicht 25, 20 Jahre. 20 Jahre waren vergangen, seit die Bundeslade nach Kiriat Jearim gekommen war. Allen Israeliten tat es leid, dass sie vom Herrn abgefallen waren und sie trauerten darüber, dass er sie verlassen hatte. 20 Jahre ging, alle Ritualien gingen weiter, alles ging weiter, aber die Bundeslade, das, was Gottes Herrlichkeit repräsentiert, war nicht da. Wo war es? Es war in Abinadabs Haus. Da war Gott. Und die Bibel sagt, dass Abinadab und sein Haus so gesegnet wurden, weil die Bundeslade dort war. Ich möchte da sein, wo Gottes Gegenwart ist. Ich möchte da sein, wo sein Haus ist. Und wir wissen, wenn wir reden über Gottes Haus, dann reden wir nicht in erster Linie über diese Räumlichkeiten. Denn Räumlichkeiten, Gott wohnt nicht in ein Haus. Gott wohnt in Herzen. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Und natürlich brauchen wir Räumlichkeiten, um uns zu sammeln, um zusammenzukommen und Gott zu feiern. Aber letztendlich ist es nicht das, was wir manchmal denken, aber wir müssen schauen, wo ist Gott? Wo wohnt Gott? Kennt ihr den Witz? Das wird oft bei Alpha erzählt. Es gibt einen kleinen Junge und seine Mutter weiß nicht mehr, was sie tun soll. Er ist so schlimm, er macht nur Blödsinn, hat nur Blödsinn im Kopf und so. Und dann hat sie gedacht, hey, ich bringe ihn mal zum Pfarrer und er soll ihn mal zum Vernunft bringen. So bringt sie ihn zum Pfarrer und der Pfarrer im Dorf, der war ein strenger Mann und ein großer, strenger Mann. Und dann kommt der kleine Junge, kommt quasi im Pfarrhaus und setzt sich an dem Tisch von dem Pfarrer und der Pfarrer steht auf, guckt ihm an und beugt sich ein bisschen rüber und sagt, junger Mann, wo ist Gott? Und der Junge, der guckt so ein bisschen erschreckt, der denkt, was soll's? Und seine Mutter ist daneben und sie denkt, ah gut, lass der Pfarrer ihn mal zur Vernunft bringen. Jetzt wird er endlich mal zur Vernunft gebracht. Und der Pfarrer steht zum zweiten Mal auf und fragt der junge Mann, wo ist Gott? Und jetzt ist er wirklich noch schon am Zittern, weil er denkt, das dritte Mal steht der Pfarrer wieder auf und er sagt, wo ist Gott? Und der Junge hält sich nicht mehr aus. Er springt weg und rennt aus dem Pfarrhaus und seine Mutter hinter ihm her und sie denkt, ah, zum Glück, jetzt ist er, wird er endlich zur Vernunft gebracht. Und er rennt nach Hause und dann sagt er, Papa, 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 er schreit schon von weitem, sagt er, Papa, 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 und die haben da drunter in der Kirche, haben die Gott verloren. Und sie geben mir die Schuld davon. Aber manchmal ist es so. Manchmal sind wir in Situationen, wo wir in unser Leben einfach weitermachen. Und wir haben Gott schon längst verloren. Seine Kabot, seine Gegenwart ist nicht mehr da. Aber wir wissen noch genau, wie es geht. Wir wissen und wir gehen einfach durch die Ritualien, die wir gelernt haben über die Zeit. Und wir machen einfach weiter. Wenn wir etwas bauen hier in Castellón, soll es das sein, was auf Gottes Herz liegt. Und es ist sehr einfach, um zu richten, um zu schauen nach anderen Kirchen oder andere und sagen, ja, so wir machen es richtig und die machen es falsch oder so. Und darum geht es wirklich nicht. Ich denke, wir müssen zu uns schauen und müssen einfach schauen, was tun wir? Was ist unsere Haltung Gott gegenüber? Was ist unsere Haltung sein Haus gegenüber? Was ist unsere Haltung? Wollen wir die Nähe Gottes haben? Wollen wir sehen, dass Menschen verändert werden? Wollen wir sehen, dass Menschen gerettet werden? Dass wir quasi ein Haus haben, das sein kann wie ein Krankenhaus manchmal, wo Menschen kommen und die verletzt sind und die verwundet sind und die geschlagen worden sind und sie werden geheilt und sie werden, in der Seele werden sie geheilt und es geht ihnen besser. Für Menschen, die verloren sind, dass sie kommen können und dass sie Hoffnung finden können. Für uns, die vielleicht schon eine Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus, dass wir ein Haus sein können, wo wir die Herrlichkeit Gottes zeigen können, indem wir ein Leben führen, das ihm gefällt. Wo wir sagen, wir legen Sünde und wir legen alle Last und Sünde, die uns so leicht im Wege steht und wir schauen auf Jesus, der Leitsmann und der Vollender unseres Glaubens. Eine herrliche Gemeinde, eine Gemeinde voller Ehre Gottes. Gott wohnt nicht in der Stifthütte manchmal, aber er wohnt im Hause Abinadabs, da wo wir es nicht erwarten. Der zweite Punkt ist, Gott wohnt auf die Schultern und nicht auf einem neuen Wagen. Denn als das Volk quasi diese Bundeslade, worüber ich soeben gesprochen habe, als sie wieder aus dem Land Philister nach Hause kam, haben die Philister haben gesagt, irgendwie, wir werden verflucht wegen dieser Bundeslade, wir werden krank, viele Sachen passieren, unser Gott Dagon ist, sie hatten so eine Statue, das sie angebetet haben. Und diese Statue, sie haben die Bundeslade quasi in diesen Tempel gelegt und diese Statue von Dagon war am nächsten Tag gefallen und kaputt. Und sie haben gesagt, irgendwie etwas stimmt nicht. Wir müssen es irgendwie zurückschicken. So haben sie einen neuen Wagen genommen und haben Ochsen davor gespannt und haben die Bundeslade da drauf gesetzt. Das war so ein heidnisches Ritual. Und sie haben gesagt, wenn es wirklich dieser Gott ist, dann wird dieser Wagen von selbst irgendwie dorthin gehen. Und das ist dann auch passiert. Sie haben quasi der Bundeslade dahin gelegt und die Ochsen, die sind direkt schnurstracks, geradeaus sind sie nach Israel gegangen und kamen dann in Kiriat Jearim an. Und da haben sie quasi die Bundeslade genommen und haben das im Hause Abinadabs gelegt. Und als David jetzt die Bundeslade nach 20 Jahren wieder nach Hause bringt, tut er Folgendes. Er sagt, irgendwie muss ich diese Bundeslade zurückbringen, da wo es hingehört. Es muss in der Stiftshütte sein. Es kann nicht einfach im Hause Abinadabs bleiben. Es muss da kommen, wo es hingehört. So, was tut David? Er nimmt einen neuen Wagen, er legt Ochsen da vorne und er macht die Bundeslade da drauf. Und als sie quasi unterwegs sind dorthin, passiert Folgendes. Dieser Wagen, die wird fast, wie heißt das, es geht in ein Loch und es wird fast umkippen. Die Bundeslade wird fast quasi von diesem Wagen fallen. Und der Usa, der dabei ist, aber einer der Leviten, der versucht quasi die Bundeslade festzuhalten, damit es nicht fällt. Er berührt es und er fällt tot um. Und David denkt, was ist das? Er hat es nicht verstanden. Warum hat Gott so schwer bestraft? Er wollte doch etwas Gutes tun. Er wollte doch die Bundeslade, die Gegenwart Gottes, da wo Gott ist, wollte er doch wieder zurückbringen zu dort, wo es eigentlich sein soll. Und dann wird der Usa auf so eine Art bestraft. Er hat es nicht verstanden. Aber es hat ihm zurückgebracht. Er war natürlich, die Furcht Gottes war einfach über ihm. Er geht und fängt wieder an, in die Bibel zu lesen. Er geht wieder zurück, um zu gucken, was habe ich falsch gemacht? Was ist schief gelaufen? Warum ist das passiert? Und dann geht er wieder hin und dann sieht er in 4. Mose 3 und 4, dass eigentlich Gott genau gesagt hat, wie die Bundeslade transportiert werden sollte. Und da war nirgendwo die Rede von neuen Wagen mit Ochsen dran. Nein, die Leviten und nur die Leviten durften das tragen und sie mussten das auf ihre Schultern tragen. Und als David dann sieht, aha, das war der Fehler, dann tut er Buße und dann macht er es noch einmal. Und dann bestellt er die Leviten und die Leviten, die nehmen die Bundeslade, tragen es auf ihre Schulter und gehen damit. Und es kommt genau dort an, wo es sein soll. Gott wohnt nicht auf einen neuen Wagen, aber er wohnt auf die Schultern der Leviten. Denn das war der Weg, wie die Gegenwart getragen werden sollte. Wisst ihr, Gott möchte auf uns ruhen. Er möchte, dass seine Gegenwart mit uns geht, auf unsere Schultern. Überall, wo wir hingehen, können wir Gottes Nähe und Gottes Gegenwart transportieren. Überall, wo wir hinkommen, kann Gottes Nähe da sein. Und es ist mein Gebet, dass wenn ich Menschen treffe, die Jesus vielleicht nicht kennen oder auch die Jesus kennen, aber egal, aber wenn ich Menschen treffe, dass man in mir Jesus sehen kann, dass man in mir seine Liebe, seine Nähe, seine Herrlichkeit sehen kann, dass mein Leben so ist, dass ich die Gegenwart Gottes auf meine Schulter trage. Und das soll unser alles Gebet sein. Dass wir da, wo wir hingehen, dass wir es nicht versuchen, auf eine weltliche Art und Weise, auf neue Wagen quasi die Gegenwart Gottes zu transportieren, aber dass wir es transportieren auf unsere Schultern. Und mein letzter Punkt ist, Gott wohnt in Bethanien und nicht im Tempel in Jerusalem. Denn auch im Neuen Testament sehen wir eine Geschichte, wo wir eigentlich gedacht haben, eigentlich hätte es doch eigentlich anders sein sollen. Wir würden denken, wenn wir reden über die Nähe Gottes, dann wird es jetzt im Neuen Testament im Tempel sein. Da, so der Tempel Salomo, die dann später gebaut wurde und jetzt da in Jerusalem war, in Pracht und Prahl und es war ganz toll. Und Jesus geht auch öfters in den Tempel. Und wir würden sagen, da ist, wo die Herrlichkeit ist. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, hier auf Erden an einem Ort gerne sein würde, würde es wo sein? Im Tempel, in das Haus seines Vaters. Aber dann lesen wir, dass Jesus eines Tages im Tempel geht und er war überhaupt nicht froh, denn die Menschen hatten Gottes Haus entehrt, die kaputt, die Herrlichkeit war nicht mehr da. Und Jesus war so empört, dass er ein ein Peitsch zusammen macht und er geht hin und er wirft all diese Verkaufstische, die sie da im Tempel gesetzt haben, wo sie gekauft und verkauft haben, und er schreit, er ist zornig, er sagt, was soll's? Was habt ihr von das Haus meines Vaters gemacht? Ihr habt das Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Es soll ein Gebetshaus sein, aber das habt ihr davon gemacht. Es ist eigentlich der einzige Ort, wo wir Jesus wirklich zornig sehen. Wo er wirklich wütend ist, weil das einfach nicht richtig war. Dass da, wo wir eigentlich sagen würden, da ist der Herrlichkeit Gottes, da wohnt er, sein Herz ist da, da war er nicht. Wo war Jesus dann am liebsten? Gottes Sohn am liebsten, als er hier auf Erden war. Leider war es nicht den Tempel in Jerusalem. Aber wisst ihr, wo er am liebsten war? In Bethanien. Er war am liebsten in Bethanien. Und ich werde euch gleich sagen, warum. Denn in Bethanien waren seine Freunde. In Bethanien war einfach, sind Sachen passiert, dass Jesus gesagt hat, diesen Ort ist für mich das Haus Gottes. Diesen Ort, da will ich wohnen. Da will ich verweilen. Jesus hat viel Zeit, als er hier auf Erden war, in Bethanien verbracht. Lass uns einige Bibelstelle mal anschauen. Wir sehen, dass er oft mit seinen Jüngern dort war. In der Bibel, wir sehen, dass seine Freunde Lazarus, Martha und Maria, und das war so quasi seine engste Freunde, man könnte fast sagen, die waren mehr Familie für ihn als seine leibliche Familie. Er war ständig mit denen unterwegs. Und man würde denken, Jesus würde am liebsten im Tempel sein, aber es war nicht so. In Markus 11, Vers 11, da steht: Und Jesus zog in Jerusalem ein und in den Tempel, und nachdem er alles besichtigt hatte, ging er da, die Stunde schon vorgerückt war, mit den 12 hinaus nach Bethanien. So er geht erst zum Tempel, und als er da fertig ist, bleibt er nicht dort, aber er geht mit seinen Jüngern nach Bethanien. Einige Besonderheiten von Bethanien. Das war der Anfang seiner öffentlichen Dienst. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, geschah es in Bethanien. In Johannes 1, Vers 28 steht, dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Und da fing er seinen öffentlichen Dienst an. Da wurde er getauft und fing quasi das an, was Gott ihm gegeben hat, wozu Gott ihn berufen hat. In Bethanien hat Jesus die größte Ehre, ist ihm die größte Ehre erwiesen worden. Er wurde gesalbt von einer Prostituierte. Und Jesus redet darüber, dass diese Sache für ihn so kostbar war, dass diese Geschichte über die ganze Welt erzählt werden wird. Markus 14, Vers 3. Und als er in Bethanien war, in dem Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Jesus wurde geehrt. Und man würde denken, von seinen Freunden, von den religiösen Menschen dort in diesem Ort. Nein, er wurde am meisten geehrt von einer gebrochenen Frau, die Prostituierte war. Und sie war so kaputt von ihr Leben und vielleicht auch von den Entscheidungen, die sie getroffen hat. Oder dass sie einfach in diese Situation hineingekommen war. Wir wissen die Hintergründe, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, diese Frau geht hin und sie nimmt alles, was sie hat. Sie nimmt ihr Altersvorsorge. Und sie verschwendet es auf die Füße Jesu. So eine Liebe zeigt sie ihm. Sie ehrt der Sohn Gottes. Sie ehrt ihre Erlöser, ihr Erretter mit alles, was sie hat. Versteht ihr, warum Jesus Bethanien geliebt hat? Ihm würde die größte Ehre erwiesen in Bethanien. Wo ist dein Bethanien? Wo ist der Ort, wo Jesus in dein Leben am liebsten kommt? Wo ist der Ort, wo du Jesus die größte Ehre schenkst? Wisst ihr, Jesus liebte Bethanien, weil das größte Wunder auf Erden, die er gemacht hat, wo? In Bethanien stattfand. Johannes 11, Vers 1. Es war aber eine krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Und sein Freund stirbt. Und Jesus weckt ihn nach 4 Tagen aus dem Toten aus. Und dieses Wunder geschieht da, wo er und wo seine Nähe am liebsten sind, in Bethanien. Und ich möchte zum Schluss sagen, Jesus liebt Bethanien so sehr, dass der Ort, wo er diese Erde verlassen hat, nachdem er vom Toten auferstanden ist und 40 Tage hier auf Erden gewohnt hat, ist Bethanien. Jesus hat diese Erde verlassen aus Bethanien heraus. In Lukas 24, Vers 50, er führte sie aber hinaus bis zu Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und dann ging Jesus. Der Himmelfahrt fand in Bethanien statt. Und wisst ihr, was das Großartige davon ist? Jesus hat diese Erde verlassen, als er in Bethanien war. Und dann ging er. Und dann kamen 2 Engel. Und diese 2 Engel haben etwas gesagt an die Jünger, die hinterblieben waren. Sie haben gesagt, was schaut ihr? Aber ich kann euch eine Sache sagen. So wie ihr gesehen habt, dass er emporgegangen ist, dass er in den Himmel gefahren ist, auf die gleiche Art und Weise wird er wiederkommen. Jesus kommt wieder. Das ist ein Versprechen, dass die Christen, die Hoffnung, die wir in unsere Herzen tragen. Aber wisst ihr, was das Schöne an dieser Geschichte ist? Wo werden Jesus seine Füße das erste Mal diese Erde wieder berühren? Bethanien. Und obwohl das ganz toll ist, ist die Frage, wo ist die Gegenwart Gottes, das Haus, wo Gott wohnt, in dein Leben? Was für Stellenwert hat es? Jesus wohnte nicht, oder die Gegenwart Gottes wohnte nicht im Tempel, sondern es war in Bethanien. In Psalm 27, Vers 4, letzte Bibelstelle, und das bringt es alles zusammen. Das sagt, eines habe ich vom Herrn erbeten. Und das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. Wisst ihr, wenn wir in unser Leben sagen, wie kann ich einfach in dieser Welt leben und so nah an der Sünde zu verweilen, damit es noch in Ordnung ist. Wir predigen viel über Gnade. Und ich denke, Gnade ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen die Botschaft von Gnade müssen wir verstehen, dass wir es verstehen, dass wir es verstehen. Aber was es auf keinen Fall ist, ist das, was manche Leute dann manchmal denken, ist, damit wir einfach so leben können, wie wir wollen, damit wir nah an der Sünde leben können, damit wir tun und machen können, was wir wollen, damit wir die Gesetze und die Gebote, die Gott uns vorgegeben hat, nicht mehr achten brauchen und so. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Denn das Herz, unser Herz muss sein, ich will bei Gott wohnen. Ich will da sein, wo er ist. Und wenn ich einfach mein eigenes Ding tue, dann entferne ich mich von Gott. Aber das möchte ich nicht. Und es ist wichtig, dass das unser Gebet ist. Ich möchte Bethanien haben im Leben. Ich möchte, dass Jesus gerne da ist, wo ich bin. Dass Jesus mich, dass ich Jesus berühre und dass ich hier sagen kann, eins habe ich von Herrn erbeten. Wenn ich alles auf einen Punkt bringen kann, wenn alles andere unwichtig wäre und ich nur eine Sache wählen kann, lasse die Gegenwart Gottes sein. Lass es sein Haus sein. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Und das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen. Nicht nur zu besuchen. Nicht nur ab und zu mal Urlaub dort zu machen. Nein, zu wohnen im Hause des Herrn. Dass ich ständig überall, wo ich hingehe, in die Gegenwart Gottes bin. Dass ich einfach weiß, ich bin auf der Arbeit und Gott ist da. Ich bin in Urlaub und Gott ist da. Ich bin zu Hause und Gott ist da. Ich bin mit meiner Familie und Gott ist da. Überall ist Bethanien. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Alle Tage meines Lebens zu wohnen im Hause des Herrn. Das ist mein tiefster Wunsch, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und darüber und über ihm nachzudenken. Dort in seinem Haus. Dort in seinem Heiligtum. Wenn du heute Morgen sagst, das Herz für sein Haus, unser Herz für sein Haus, ist dort zu sein, wo er wohnt. Und wenn du vielleicht in deinem Herzen gemerkt hast, irgendwie habe ich das nicht die Priorität gegeben, die es eigentlich haben sollte, dann stehe heute Morgen auf und lass uns zusammen beten. Und lass uns zusammen sagen, Herr, ich möchte deine Nähe. Herr Jesus, ich möchte dich in mein Leben. Dass mein Leben dein Bethanien sein kann. Dass mein Leben der Ort ist, wo der Kabot, wo die Herrlichkeit Gottes ruhen kann. Das ist der Ort, wo deine Nähe, deine Gegenwart auf meine Schulter getragen wird. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ich möchte einfach heute Morgen beten. Und wenn du hier bist und du bist dir nicht sicher, ob du wirklich gerettet bist. Wenn du heute Morgen zweifelst, ob du wirklich ein Kind Gottes bist, möchte ich dich wirklich einladen, um deine Beziehung zu Gott neu zu überdenken und Jesus Christus einzuladen in deinem Herzen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich will mehr von seiner Nähe, von seiner Gegenwart, dann beten wir jetzt zusammen. Und ich werde ein Gebet beten für beide Gruppen von Menschen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich komme vor deinen Thron der Gnade. Herr, und ich bitte, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir die Fehler, die ich gemacht habe. Herr, ich möchte dein Kind heißen. Ich möchte in Beziehung zu dir kommen. Und ich möchte dich aufnehmen als mein Herr und mein Erlöser. Vergib mir und nimm mich an, Herr. Verändere mich, damit ich in deine Nähe, in deine Gegenwart sein kann und stehen kann. Und Herr, da wo ich mich entfernt habe von deiner Nähe, da wo mein Haus, mein Herz nicht mehr Bethanien ist, wo ich wirklich, dass ich nicht sagen kann, ich habe ein Herz für dein Haus, für deine Nähe, da wo du wohnst. Oh Herr, ich möchte eine neue Entscheidung treffen und ich möchte sagen, Herr, hier bin ich. Ich übergebe, ich gebe mich neu hin und ich danke dir. Ich danke dir, dass ich immer wieder zu dir kommen kann. Ich möchte Gnade nicht umsonst empfangen. Ich möchte Gnade nicht missbrauchen. Nein, ich möchte die Gnade gebrauchen, um bei dir zu kommen und bei dir zu bleiben. Damit mein Gebet sein kann. Eins habe ich vom Herrn erbeten: zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. Jetzt wollen wir noch